Ich hatte damals in meinem 40. Lebensjahr alles erreicht, was ich mir je gewünscht habe. Ich habe Ruhm, Macht, Reichtum, Wissen und jedes menschliche Glück erreicht. Da trat das Begehren in mir zurück. Ich fühlte den Geist der Tiefe, doch ich verstand ihn nicht. Jene Jahre waren die wichtigste Zeit meines Lebens, in der sich alles Wesentliche entschied. Meine gesamte spätere Tätigkeit bestand darin, das auszuarbeiten, was in jenen Jahren aus dem Unbewussten aufgebrochen war. Es war der Urstoff für ein Lebenswerk.
Im Jahre 1913 steht Carl Gustav Jung an einem Wendepunkt seines Lebens. Gerade hat sich Jung von Freud getrennt, der in wissenschaftlicher Hinsicht eine Art Vaterfigur für ihn war. Um seiner Krise Herr zu werden, experimentiert Jung mit sich selbst, ringt mit seinem eigenen Unbewussten, wie Jakob, der Meisterträumer aus dem Alten Testament, mit dem Engel.
In dieser Phase seines Lebens befand sich Jung, kann man sagen, in einer Midlife-Crisis. Er ist skeptisch in Bezug auf die psychoanalytische Traumanalyse, weil er glaubt, dass der Traum die Botschaften des Unbewussten oft in einer verzerrten oder fehlerhaften Weise widerspiegelt, und er sucht einen besseren Zugang zu dem dunklen Reich des Unbewussten.
Jung ist zum Zeitpunkt seiner Lebenskrise bereits ein hoch angesehener Professor und Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Er gibt seine Lehrtätigkeit an der Universität Zürich auf und begibt sich auf eine Expedition in die Terra Incognita der eigenen Psyche, die auch bei dem berühmten Psychologen erst auf ihre Entdeckung oder Wiederentdeckung wartet.
Dann kommen Bilder. Jung beschreibt es meistens so, dass zuerst ein Ort, eine Gegend kommt. Er ist auf einem Berg oder er steht in einem Wald, und aus dieser Gegend kommen ihm dann verschiedene Gestalten entgegen. Und mit denen tritt er in einen Dialog. Er fragt sie, was sie von ihm wollen, oder lässt sich von ihnen ansprechen. Und wenn man sozusagen bei diesen Bildern verweilt, entwickelt sich daraus eine Geschichte. Und das ist eigentlich erst die aktive Imagination.
Jung entwickelt eine therapeutische Technik des freien Assoziierens, die er später aktive Imagination nennt, und in der es ihm darum geht, die Wellen, mit denen ihn sein Unbewusstes in jener Zeit überflutet, in Bilder zu bannen. Zugleich dringt er bei seiner Expedition auch immer tiefer ein ins Reich des kollektiven Unbewussten der Menschheit. Karl Bayer, Religionswissenschaftler an der Universität Wien.
Er begegnet einfach Zauberern, Dämonen, verschiedenen Manifestationen des Göttlichen und beschreibt das zunächst einmal nur in der Art, wie es in seinen Visionen passiert. Später hat er das dann versucht, durch die Lehre von den Archetypen zu fassen, dass die Inhalte, auf die er kommt bei seinen visionären Reisen, eben nicht nur ihn und sein persönliches Leben betreffen, sondern auch die Menschheit. Er hat in der Zeit, also so 1913, 14 herum, sehr grausame Bilder gehabt, dass ganz Europa mit Blut übergossen wird und ähnliche apokalyptische Szenarien. Und die hat er dann bestätigt gesehen mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Jung legt ein geheimnisvolles Tagebuch an, das Rote Buch, in dem er jenen Rausch der Imaginationen festhalten will. Zu einer Zeit, da die Anima ihren Namen noch nicht gefunden hatte.
Mir träumte, dass ich mit meinen Kindern in einem herrlichen und reich ausgestatteten Turmgemach sitze. Wir saßen an einem runden Tisch, dessen Platte ein herrlicher dunkelgrüner Stein war. Plötzlich flog eine Möwe oder Taube herein und setzte sich beschwingt auf den Tisch. Ich ermahnte die Kinder zur Ruhe, dass sie den schönen weißen Vogel nicht verscheuchten. Alsbald verwandelte sich dieser Vogel in ein Kind von etwa 8 Jahren, ein kleines blondes Mädchen, und lief spielend mit meinen Kindern in den herrlichen Säulengängen umher.
Selten war und wurde ein Buch so vom Geheimnis umwoben wie das Rote Buch des C.G. Jung. Zwar hatte die Welt Kenntnis von seiner Existenz, seit Jung 1962 in seiner Autobiografie dessen Entstehung beschrieb, aber C.G. Jung selbst hatte es Zeit seines Lebens unter Verschluss gehalten und auch seine Erbengemeinschaft folgte seinem Gebot bis ins 50. Jahr nach seinem Tod. Man hat das Buch bereits zu einem der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts erklärt, ohne es auch nur zu kennen.
Was aber ist es genau, das dieses von Jung selbst in der prachtvollen Ornamentik mittelalterlicher Buchkunst viel mehr gemalte als geschriebene Buch offenbar macht? Lässt es sich in seiner bibelähnlichen Fassung, seinen gnostischen Sinnsprüchen, seiner alchemistischen Metaphorik und mit seinen symbolistischen Dialogszenen überhaupt enträtseln? Mit anderen Worten, lässt es sich überhaupt lesen? Trotz des Hintergrundrauschens und Raunens um seine Veröffentlichung, das Rote Buch erweist sich tatsächlich als die Initialzündung eines Werks, das eine ganze Welt aus sich herausschleuderte.
Es war ein blauer Himmel, aber er schien wie das Meer. Plötzlich schwebte von rechts ein geflügeltes Wesen herbei. Es war ein alter Mann mit Stierhörnern. Er trug einen Bund mit 4 Schlüsseln und hielt den einen so, wie wenn er im Begriff stünde, ein Schloss aufzuschließen. Da ich das Traumbild nicht verstand, malte ich es, um es mir besser zu veranschaulichen.
Die Gestalt Philemons, die hier erstmals auftaucht, spielt in Jungs Werk eine ebenso kardinale Rolle wie Nietzsches Zarathustra. Ebenfalls ein Werk, das Jung in jenen Jahren der Krise las und von dem er sich offenbar auch inspirieren ließ. Philemon ist eine ehrfurchtgebietende Gestalt, angelehnt an den Propheten Elias, doch begabt mit gnostischer Einsicht. Für Jung repräsentiert er eine Instanz überlegener spiritueller Weisheit.
Das Wort Meditatio wird gebraucht, wenn man mit irgendeinem, der aber unsichtbar ist, ein inneres Zwiegespräch hat. Wie auch unter Anrufung mit Gott oder mit sich selbst oder mit seinem guten Engel. Und er rät, bei den Fantasiebildern zu verharren, um ihre verschiedenen Wandlungen ansichtig zu werden. Aus der Kette von Fantasien entspinnt sich eine dramatische Handlung.
Die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren allgemein eine Zeit intensiven Experimentierens auf der Grenze zwischen Traum und Technik, Kunst und Therapie. Die Luft schwirrt von apokalyptischen Prophezeiungen. Avantgardisten üben sich in automatischem Schreiben. Dadaisten und Surrealisten verarbeiten begierig die Schriften von Parapsychologen. Auch Jungs Rotes Buch ist ein psychologisches Werk in literarischer Form. Es oszilliert zwischen Wissenschaft und Religion, wie es seit der Romantik für den Okkultismus typisch ist.
Und wenn er darüber reflektiert, sagt er, die religiöse Welt wird nach der Religionskritik des 19. Jahrhunderts und nach dem Aufblühen des naturwissenschaftlichen Zugangs, wo die Welt sozusagen entzaubert wurde, wird jetzt die religiöse Welt als etwas in der Psyche sich Ereignendes wiederentdeckt. Und er geht sozusagen einen Schritt weit mit der Religionskritik, die in den Göttern und Dämonen nur Projektionen der menschlichen Psyche sieht und sagt, okay, aber wenn die Fantasien von Gott und den Dämonen für mich in meiner Psyche so eine starke Rolle spielen, dann ist es eine Wirklichkeit. Dadurch, dass er die ganze religiöse Welt in die Psyche verlegt, aber dort den Göttern und Dämonen den Rang eigenständiger psychischer Kräfte gibt, gewinnen sie eigentlich dieselbe Wirklichkeit, die sie vorher hatten.
Immer höher schätzt Jung nun die Bedeutung der Religionen für die Psychologie ein. Zugleich wird auch seine Kritik der Religion immer schneidender. Jung, der Pastorensohn, hatte bereits früh tiefe Einheitserlebnisse inmitten der Natur. In der Bergwelt seiner Kindheit. Und dann viel später wieder in seinem Turm in Bollingen am Zürichsee, wo er sich als Bildhauer betätigt.
Akustisch, sprachlich Begabte pflegen innere Worte zu hören. Visuell Begabte haben ihre Erwartung darauf zu richten, dass ich ein inneres Bild herstellen werde. Wann immer ich in meinem späteren Leben stecken blieb, malte ich ein Bild oder bearbeitete ich Steine.
Er hat begonnen, an einem Bach in der Nähe seines Hauses mit Steinen, die er halt vom Bach gesammelt hat, ein kleines Miniaturdorf zu bauen. Wie ein Kind hat er begonnen zu spielen und hat Häuser gebaut und Straßen. Und er hat sich furchtbar geschämt dafür, weil er, der berühmte Professor Jung, auf einmal in seiner Arbeitspause am Mittag anfängt mit diesen Kinderspielen. Aber das war schon ein Teil des Prozesses, dass er da seine Hemmungen abgebaut hat und jetzt einfach seinen Impulsen gefolgt ist.
Segelnd und Homers Odyssee lesend, bewegt er sich still und feierlich über die Oberfläche des Seins. Hier ist er in der Gotteswelt, nicht aber in der Kirche. Wenn sein Vater das Abendmahl zelebrierte, dann war das für den Jungen alles andere als Kommunion. Es war eine Sentimentalität.
Katholiken hätten ein totgeborenes Unbewusstes, merkt Jung im Hinblick auf die Fallgeschichte einer Katholikin an, die Krankheitssymptome entwickelte, weil sie sich selbst nicht hat eingestehen können, dass ihr der Glaube an Gott und den Papst abhanden gekommen war. Als sie bei Jung die Generalbeichte ablegt, tritt der therapeutische Effekt ein. Es ist, als wollte sich Jung auf alles werfen, was auch im protestantischen Christentum ausgespart wird. Die Nacht, der Schatten, das Bild. Zugleich konnte er den Protestantismus seiner Geistesfreiheit wegen rühmen und sogar eine Art postprotestantischen Protestantismus für sich in Anspruch nehmen.
Er spricht sich dezidiert gegen Nietzsches Radikalkritik am Christentum aus und sagt, nein, es gibt etliches am Christentum und seiner spirituellen Tradition, das in die postchristliche Ära hinübergerettet werden sollte. Und Jung selber sagt, er sei ein Protestant, der den Verlust seiner eigenen Kirche überlebte und trotzdem Protestant geblieben ist. Warum? Weil er die Motive der individuellen Gottessuche im Protestantismus kennt. Nachfolge Christi ist für ihn im Roten Buch wenigstens immer noch ein Thema. Aber Christus nachfolgen heißt nicht ihm kopieren, sondern den eigenen Weg finden, der dazu führt, dass Gott im Herzen geboren wird. Er knüpft bei dem Motiv der Gottesgeburt im Menschen an. Alte christliche Mystik, und sagt, man muss seinen eigenen Weg finden, sodass Gott im Herzen geboren wird und das sei die wahre Christusnachfolge. Also so eine radikal individualisierte Christusnachfolge ist für ihn ein heute noch lebbares Modell mystischer Spiritualität.
Und ich sprach: Meine Seele, wo bist du? Hörst du mich? Ich spreche, ich rufe dich. Bist du da? Ich bin wiedergekehrt. Nach langer, jahrelanger Wanderung bin ich wiedergekehrt. Kennst du mich noch? Wenn mir auch mein Gottvater starb, so soll mir ein Gottkind entstehen aus meinem mütterlichen Herzen.
Das ist die Meistererzählung des Roten Buches, wie der moderne Mensch seine Seele zurückgewinnt. Während Zarathustra den Tod Gottes verkündete, stellt das Rote Buch die Wiedergeburt des göttlichen Kindes in der Seele dar. Erzählt in der literarischen Form des fantastischen Abstiegs in die Unterwelt, von der Anima geleitet, wie Dante einst von Vergil.
Das ist eigentlich ein Motiv, das in der Visionsliteratur des Abendlandes auch anzutreffen ist und in anderen Kulturen auch vorkommt. Wenn man auf so eine innere Reise geht, dann braucht man einen Begleiter, der weiß, wo es lang geht sozusagen. Also einen Hilfesteller, einen, der berät und der mit seiner Weisheit sich in diesem visionären Raum schon auskennt und einem hilft, sich da durchzunavigieren.
Jung befindet sich auf einer Nachtfahrt, die den Forscher in Höhlen und durch Labyrinthe des eigenen Inneren führt. Und immer ist da so etwas wie ein Rauschen, als würde Jung sich auf den unterirdischen Strömungen der europäischen Religionsgeschichte voranmanövrieren.
Während der Alchemist seinen Stoff im Ofen glüht, unterliegt er sozusagen moralisch derselben Feuerqual und Reinigung.
Keine andere Tradition hat Jung derart intensiv erforscht und kommentiert wie die Alchemie. In ihr meint er, die religionshistorischen Grundlagen seiner eigenen aktiven Imaginationen zu erkennen. Hier ist sein eigener Mythos am besten formuliert.
Er hat aufgehört, am Roten Buch zu schreiben und also seinen eigenen Mythos auf diese Weise zu entwickeln, als er in Kontakt kam mit der Tradition der Alchemie. Und das kam zunächst einmal über seinen Freund Richard Wilhelm, den Sinologen. Richard Wilhelm hat ihm ein Buch von chinesischer Alchemie zugeschickt. Und beim Lesen ist Jung aufgegangen, dass die Alchemisten es nicht nur mit der Verwandlung von chemischen Elementen ineinander zu tun haben, sondern dass diese chemischen Prozesse im alchemistischen Labor für die Alchemisten Anlass waren für solche aktiven Imaginationen. Und die Bildsprache der Alchemisten war ihm sehr nahe.
Das Pult mit dem Zauberbuch gehört ebenfalls zum Erscheinungsbild des alchemistischen Labors. Jung hatte den überdimensionalen Folianten aus über 600 Seiten in rotem Leder in seiner Praxis auf eine Staffelei gestellt. Mit seinen Analysanten arbeitete er an dem Buch, ermutigte sie, selbst in einer ähnlichen Form ihrem eigenen Mythos nachzuspüren.
Jung, nachgerade um seine wissenschaftliche Reputation fürchtend, veröffentlichte das Buch nicht. Mehr als 20 Jahre verblieb es so in Jungs Studierzimmer, um im Jahre 1983 für weitere 2 Jahrzehnte in einem Schweizer Banktresor zu verschwinden. Ein Buch gehütet wie ein Schatz. Im Jahre 2009 endlich durften die Siegel erbrochen werden. Da scheint schon der Akt der Veröffentlichung allein etwas von einer Offenbarung zu haben. Karl Bayer ist einer der wenigen, die versuchen, Jungs Rotes Buch wissenschaftlich zu interpretieren.
Ich halte schon das Rote Buch für ein extrem wichtiges Dokument der Religions- und Spiritualitätsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es enthält im Kern die spätere Psychologie C.G. Jungs, seine Auffassungen von Religion, seine Archetypenlehre sind da vorgebildet. Und das hat er ja selber auch immer wieder zu Lebzeiten noch gesagt, dass diese Aufzeichnungen und was er in dieser Phase durchlebt hat, das Zentrum seiner gesamten Lehre darstellt. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass für die Spiritualitätsgeschichte Europas ist das ein zentrales Werk, weil es ein Entwurf einer postchristlichen religiösen Haltung ist und ein Radikalversuch, neue religiöse Wurzeln zu finden in einer postchristlichen Ära.
Jung ist fester Bestandteil einer postchristlichen, aber auch postatheistischen Spiritualität, die sich erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA voll ausbilden würde. Aber nicht allein darin gründet sein Ruhm. Von Jungs Archetypen und Individuationslehre führt eine direkte Linie zum Psychoboom des späteren 20. Jahrhunderts und von dort geradewegs ins Herz der Populärkultur. Dabei transformierte sich Jungs Königserzählung der Individuation zu dem, was der Mythenforscher und Jungschüler Joseph Campbell die Reise des Helden genannt hat. Es ist dieses dramaturgische Schema, dem alle Stoffentwickler Hollywoods folgen.
Es gibt indirekten Einfluss von C.G. Jung auf das Hollywood-Kino. Soweit ich weiß, ist die ganze Star Wars-Trilogie von einem Buch von Joseph Campbell inspiriert, der wiederum ein Jungschüler war. Und heute ist sehr viel von dieser aktiven Imagination im Neoschamanismus und in einfachen Psychogruppen zu Hause. Also das hat sich sehr popularisiert. Fantasiereisen zu machen in die Unterwelt oder in himmlische Welten gehört heute zum Standardrepertoire der Selbsterfahrungskultur und ist nicht mehr so elitär, wie das bei Jung, der das pionierhaft als erster entdeckt hat, sich darstellt.